Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Am 13. März wird im ZDF gewählt. Nach 5 Jahren endet die erste Amtszeit von Norbert Himmler als Intendant. Himmler ist auf einem sehr traditionellen Weg in dieses Amt gekommen. Er hat seine Karriere 1997 beim Sender begonnen und ihn danach nie wieder verlassen. Erst wurde er Hauptredaktionsleiter, dann Leiter von ZDF Neo, dann Programmdirektor und 2021 schließlich Intendant. Jetzt möchte er natürlich wiedergewählt werden und das gilt bei amtierenden Intendanten meistens auch immer einigermaßen als ausgemacht. Zumal das ZDF in Zahlen sehr erfolgreich ist. Letztes Jahr stand es mit knapp 15% Marktanteil mit Abstand auf Platz 1 im Jahresranking der Sender. Aber anders als die ARD, die ja auch hier in Läuft immer wieder durchleuchtet wird und ja auch viel politischen Zoff abbekommen hat in den letzten Jahren, ist das ZDF auch ein bisschen eine Blackbox. Deswegen sind sich auch nicht alle sicher, ob es für Himmler wirklich alles so glatt laufen wird. Einer von denen, die sich da nicht ganz sicher sind, ist Michael Hahnfeld, verantwortlicher Redakteur für Medien bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit ihm habe ich für diese Ausgabe über Norbert Himmler und das ZDF gesprochen. Und anschließend gibt es wieder eine Medienkritik, ein österreichischer Krimi, die Uhudler-Verschwörung. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Herr Hahnfeld, willkommen bei Läuft.
Einen schönen guten Morgen, Herr Matzkeit.
Finden Sie, Norbert Himmler hat es verdient, wiedergewählt zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Da täte ich mich als Mitglied des Fernsehrats gar nicht so ganz leicht, denn die groben äußeren Daten sprechen sehr für den Intendanten des ZDF. Der Sender ist erfolgreich, was die Quantitäten angeht. Aber inhaltlich hätte ich doch ein paar Fragen, die ich ihm stellen wollte, bevor ich ihn dann wahrscheinlich doch wählen würde als Fernsehrat. Also ich denke, wenn es nicht jetzt einen Topshot-Gegenkandidaten, eine Topshot-Gegenkandidatin geben sollte, dürfte das für Herrn Himmler bei seiner Wiederwahl glatt laufen.
Was sind das denn für inhaltliche Fragen, die Sie ihm dann stellen würden?
Also ich würde ihn fragen wollen, warum er die Tradition seiner Vorgänger fortführt, nämlich so als Intendant, als oberster Repräsentant seines öffentlich-rechtlichen Senders so ein flaches Profil zu halten und immer in dem Augenblick, in dem das ZDF gefragt ist, sich selbst zu erklären, er abtaucht. Das haben die Intendanten des ZDF seit langer Zeit so gehalten. Wenn das ZDF in der gesellschaftlichen Diskussion drin ist, sich da defensiv oder gar nicht zu äußern. Und das finde ich nicht richtig. Da erwarte ich von einem Intendanten etwas anderes. Gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Das letzte war zum Beispiel so die Berichterstattung über Nahost, über Israel und Gaza, als sich herausstellte, dass ein Mitarbeiter einer Produktionsfirma, einer palästinensischen Produktionsfirma, die für das ZDF seit Jahrzehnten wirkt, Mitglied des militärischen Arms der Hamas war. Da gibt es dann zwar immer im zweiten und dritten Anlauf Erklärungen, aber der Intendant ist da nicht dabei. Und ich finde, ich erwarte von einem Intendanten, dass er sich da dann auch in die erste Reihe stellt und sich äußert. Und das macht Herr Himmler so gut wie nie.
In welcher Form sollte er sich denn äußern denn in solchen Momenten?
Also wenn es Erklärungsbedarf gibt, was ist da vorgefallen? Hat das die Berichterstattung des ZDF tangiert? Wenn nein, warum nicht? Ist es ein Problem oder ist es keins? Wenn man also eine ganze Reihe von Fragen stellt, als Journalist hat man diese Fragen. Ich denke aber, die hat auch jeder interessierte Zuschauer des Senders. Dann muss man da auf die Antworten ziemlich lange warten. Sie sind nichtssagend und der Intendant äußert sich in den seltensten Fällen. Und das, finde ich, ist dieser Position nicht angemessen.
Könnte man auch sagen, dass das so allgemein so ein bisschen zum Image des ZDF passt, als ein relativ glattes, durchformatiertes Bollwerk sozusagen, was gute Zahlen macht, genau wie Sie gesagt haben, schön aussieht von außen, aber wo irgendwie wenig dahinter ist?
Ja, das ZDF hat, was so die Zahlen angeht, alle Argumente für sich. Der Etat, der jetzt für das laufende Jahr beschlossen worden ist, sind rund 2,75 Milliarden Euro. Das ZDF ist beim linearen Fernsehen seit Jahren Marktführer. Da liegen sie vor der ARD, sie liegen weit vor den Privatsendern. Könnte man natürlich sagen, ist ja super. Also ihr erreicht ein großes Publikum, dann macht er ja wohl alles richtig. Sie haben auch eine ausgefeilte Kanalstrategie mit dem ZDF-Hauptprogramm, mit ZDF Neo und ZDF Info und machen auch eine recht clevere Plattform. Mit ihren Programmen gehen sie inzwischen zuerst auf den ZDF-Stream, fast immer, und dann ins Hauptprogramm oder in die beiden Spartenkanäle. Aber ich würde schon Fragen haben, ob das ZDF denn, gerade was so das Informationsprogramm angeht, was den Kern des Auftrags des ZDF angeht, da wirklich so den Ansprüchen genügt. Also Information, Bildung, Kultur, das steht beim ZDF nicht so im Vordergrund.
Also finden Sie, das ZDF hat gar nicht so ein starkes öffentlich-rechtliches Profil dadurch eigentlich?
Naja, das ZDF bietet sehr viel Unterhaltung, auch sehr viel Fiktion, hat aber, finde ich, sein Informationsprogramm zum Beispiel zu sehr ausgelagert. Wenn Sie sich das so anschauen, hat das ZDF im Grunde genommen nochmal so ein eigenes öffentlich-rechtliches System ausgebildet. Wir haben ja das duale System mit der ARD und dem ZDF, aber das ZDF hat ja schon vor langer Zeit so eine Senderfamilie gegründet. Das heißt, es gibt nicht nur ein ZDF, das ZDF gibt es mehrfach, mit mehreren linearen Kanälen. Und da so eine Doppelstruktur aufgebaut, von der ich denke, dass man da auch die Frage stellen kann, ist das so sinnvoll, dass ihr auch sehr vieles, was es in der ARD schon gibt, dann nochmal mit einem eigenen Programm spiegelt? Da würde ich mir mehr Zusammenarbeit wünschen. Wenn Sie sich das nur so im Informationsprogramm angucken, da wurde vor langer Zeit der Ereignis- und Dokumentations- und Parlamentskanal Phoenix gegründet, aber dass es da so eine Spitzenzusammenarbeit zwischen ARD und ZDF gäbe, das sehe ich nicht. Das ZDF ist sich immer selbst der Nächste, hat immer dafür gesorgt, dass die eigenen Kanäle gut aussehen. Und die Zusammenarbeit, so wie ich sie, wenn man schon so zwei öffentlich-rechtliche Systeme hat, erwarten würde, nicht wirklich gesucht. Also man könnte sagen, ein gesunder Senderegoismus, schöne Expansion, aber da es sich da um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, müssen wir auch mal die Frage stellen, wie sinnvoll ist das?
Ja, man könnte es natürlich auch ins Positive wenden, wenn wir jetzt wieder an Himmler denken, dass man sagt, der hat seinen Laden gut im Griff, der sorgt dafür, dass das nach außen wenig angreifbar ist. Die ARD wäre ja das Negativ-Gegenbeispiel, wo man das Gefühl hat, alle zoffen sich ständig, sowohl untereinander als auch mit der Politik.
Das stimmt, aber die ARD spiegelt ja an ihrer Struktur, auf die Struktur unseres Landes. Das ist ja ein föderaler Verband und da gibt es immer eine Diskussion und auch eine Diskussion, die nach außen getragen wird, bevor Entscheidungen getroffen werden, bevor irgendwas im Programm passiert. Das dauert, da muss dann eine Abstimmung gefunden werden. Es gibt unterschiedliche Interessen. Da gibt es die Interessen der einzelnen Sender und die müssen sich zusammenfinden im ersten Programm und sie müssen sich zusammenfinden in der ARD-Mediathek. Und da möchte natürlich auch jeder für sich Vorteile haben. Das stimmt, das hat das ZDF da sehr viel einfacher, so als monolithischer Sender. Aber ich finde, insgesamt ist der Sender zwar groß, hat einen Riesenetat, hat sehr viel Programm, aber wenn es dann so wirklich um Inhalte geht, finde ich das sehr häufig sehr schwach. Und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn bei der anstehenden Wahl die Fernsehräte oder einige Fernsehräte, wie sie es zuletzt auch gemacht haben, ein paar kritische Fragen an das Intendantenverständnis von Herrn Himmler haben. Nach dem Motto, was will denn der Sender eigentlich? Wofür steht das ZDF? Steht das nur für 14,9% Marktanteil? Oder ist da auch noch eine inhaltliche Besonderheit zu erkennen, die es rechtfertigt, dass wir das ZDF neben der ARD haben. Und wenn es so um den Streit in der ARD geht, ist es ja meistens auch so, dass es dafür auch sachliche Gründe gibt. Und sowas ist mir ehrlich gesagt lieber, eine lebhafte Debatte, als immer so zu tun, als habe man sich jetzt überhaupt nicht zu erklären.
Was haben Sie denn gesehen in der letzten Fernsehratssitzung, was Sie zu dieser Annahme bringt, dass es da eventuell ein bisschen Gegenwind geben könnte bei der Wahl?
Also gesehen habe ich, dass diese Geschichte in Gaza doch viele Fernsehräte verärgert hat. Weil, wenn man sich erinnert, da wurde der Mitarbeiter einer palästinensischen Produktionsfirma von der israelischen Armee getötet. Ums Leben gekommen bei diesem Angriff ist auch noch ein 8-jähriger Junge. Das war der Vorgang zunächst. Es ist klar, dass man eine Aufgabenteilung hat in so einem großen Sender, dass eine Chefredakteurin zuständig ist und Programmdirektorin. Aber der Intendant ist bei solchen Gelegenheiten, wenn es Fragen gibt, wie glaubwürdig ist denn eure Berichterstattung, wenn ihr so etwas habt, wenn es einen solchen Vorgang gibt und ihr das überhaupt nicht gewusst habt, wisst ihr denn überhaupt, mit wem ihr zusammenarbeitet? Überprüft ihr so die Hintergründe derjenigen, die für eure Informationsgebung mit sorgen? Da möchte ich auch was vom Intendanten hören und nicht immer nur irgendwelche nichtssagenden Äußerungen über den vermeintlich großen Programmerfolg mit dem Marktanteil. Ein anderes Beispiel. Die Sendung von Jan Böhmermann, das ZDF-Magazin Royal. Die sorgt immer wieder für Kontroversen. Da kann man dann inhaltlich auf der Seite von Herrn Böhmermann stehen, man kann an ihm Kritik üben. Er legt es ja auch immer darauf an. Und da ist es seit Jahr und Tag beim ZDF so, wenn man an den Sender Fragen stellt, wie steht ihr dazu, es gibt diesen und jenen Vorwurf, dann wird man an die Produktionsfirma verwiesen. Also da wird dann die Verantwortung ausgelagert. Da kann ich nur sagen, Leute, das ist in eurem Programm und das ist eure Programmverantwortlichkeit. Dann bekommt man irgendwann so eine abstrakte und nichtssagende Antwort vom ZDF. Und das, finde ich, reicht nicht. Und so etwas rechne ich einem Intendanten zu, weil das ist so der allgemeine Zug dieses Senders. Flaches Profil, wir sagen erstmal nichts und schauen mal, ob wir nicht so am besten davonkommen, indem wir uns irgendwie raushalten.
Und da hatten Sie den Eindruck, dass es da auch Fernsehräte gibt, die sich wünschen, dass Himmler sich dort inhaltlich, politisch stärker positioniert, stärker offensiv auftritt.
Den Eindruck hatte ich nach der letzten Fernsehratssitzung, ja.
Er braucht ja eine 3/5-Mehrheit, also 60% der Fernsehräte. Glauben Sie denn, dass das tatsächlich knapp werden könnte?
Ich will mich da nicht festlegen, so im Vorhinein es wissen zu wollen. Finde ich, ist immer schwierig und gefährlich. Bei der ersten Wahl von Herrn Himmler schien das auch so ausgemacht. Er war Programmdirektor. Als Programmdirektor hatte er jedes Jahr ein tolles Ergebnis vorzuweisen, weil das ZDF schon seit einiger Zeit Marktführer ist im linearen Fernsehen. Das hat er übernommen von seinem Vorgänger, dem Herrn Bellot, der ja auch zuerst Programmdirektor war und dann ZDF-Intendant wurde. Und beim ZDF ist das so ein bisschen so das Sprungbrett gewesen in den letzten Jahren. Ich bin fürs gesamte Programm zuständig und wenn ich das halbwegs gut mache und mich zur Wahl stelle, dann werde ich auch Intendant. Aber bei der Wahl war es dann so, da gab es plötzlich recht überraschend eine Gegenkandidatin, Tina Hassel von der ARD, und die bekam erstaunlich viele Stimmen. Und vorher hat es so ausgesehen, als sei das für Herrn Himmler überhaupt gar kein Problem, egal wer da noch käme. Das war es dann aber sehr wohl. In zwei Wahlgängen hat er nämlich die nötige Mehrheit nicht erreicht. Und vor dem dritten Wahlgang hat Frau Hassel dann zurückgezogen und dann wurde er gewählt. Nehmen wir an, es gäbe jetzt jemanden, der auch so plötzlich auftauchte wie damals Frau Hassel, dann würde es meines Erachtens zumindest spannend. Wobei am Ende es dann vielleicht doch für Herrn Himmler wieder gut ausgeht.
Wenn so ein Intendant nach einer Amtszeit schon abgesetzt würde, das wäre ein ziemlicher Eklat, oder?
Das wäre es. Also Intendant und Intendantin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist man in der Regel nicht nur für eine Amtszeit, hat sich jetzt ein bisschen geändert seit der Ära von Frau Schlesinger beim RBB. Es ist da auch Bewegung reingekommen. Und ich glaube, dass insgesamt die Rundfunkräte und Fernsehräte schon so ein bisschen kritischer geworden sind und dass es nicht mehr so selbstverständlich ist und so ein Automatismus ist, dass ein Intendant, eine Intendantin wiedergewählt wird. Aber wenn man nicht beim Klauen von silbernen Löffeln erwischt wird, dann ist eine Wiederwahl doch sehr wahrscheinlich. Mhm. Und deswegen wohl auch bei Herrn Himmler.
Nehmen wir trotzdem mal an, er würde jetzt nicht wiedergewählt werden. Würden Sie denn gerne alternativ sehen? Also wenn man den traditionellen Weg geht, was Sie gerade schon beschrieben haben, die Programmdirektorin heißt Nadine Bilke, die hat den gleichen Weg genommen wie er, die war vorher Chefin von Neo, hat also auch schon mal gezeigt, dass er so einen kleinen Sender führen kann, jetzt macht sie das Programm, irgendwann könnte sie eventuell den großen Sender führen. Haben Sie irgendwelche anderen Leute im Blick oder denken Sie generell, dass es dem ZDF mal gut tun würde, wenn mal nicht so ein Hausgewächs an der Spitze stehen würde, sondern jemand von außen, der mal anders draufschaut?
Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr gut. Das wird aber nie passieren. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider die Ausnahme. Beim ZDF wäre es ein Novum. Man könnte nicht sagen, Leute, die lange in diesem Sender gewesen sind, die kennen sich aus, die kennen wir auch. Also Programmdirektorin, Chefredakteurin ist ja den Fernsehräten auch bekannt durch die Ausschusssitzungen, in denen die dann vortragen und auch bei den Fernsehratssitzungen. Das heißt, man hat sich schon aneinander gewöhnt und weiß vielleicht, sich einzuschätzen und was man voneinander erwarten kann. Aber so Querbesetzungen, finde ich, wären für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht falsch. Ein Beispiel eines Senders, das mir da in den Sinn kommt, das ist jetzt nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender wie ARD und ZDF, das ist die Deutsche Welle. Die bekam einen Intendanten, der jetzt abgelöst wurde von der Verwaltungsdirektorin, der Frau Massing. Der war vorher beim Privatfernsehen und hat, glaube ich, dem Sender recht gut getan durch Impulse, die er so aus seiner Zeit des Privatfernsehens hatte. Und so etwas, nicht, dass es unbedingt das Privatfernsehen sein muss, aber aus einer anderen Institution, aus einer anderen Ecke an die Sache heranzugehen, das fände ich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, beim ZDF ist das undenkbar.
Stellen wir uns vor, er wird im März wiedergewählt. Sie können ein Antrittsinterview mit ihm führen. Worum würden Sie ihn bitten? Was würden Sie ihn fragen wollen?
Ich würde ihn fragen wollen, warum er die letzten Jahre sich bei allen gesellschaftlichen Debatten und bei allen medienpolitischen Debatten, bei denen das ZDF gefragt ist, sich so gut wie nie geäußert hat. Das wäre meine erste Frage.
Was glauben Sie, was er antworten würde? Er gibt ja generell wenig Interviews, kann man ja auch sagen, ne?
Ja, wenn Sie sich das, also der DPA zum Jahresbeginn so ein Interview gegeben, gab es ein Gespräch und die DPA hatte allergrößte Schwierigkeiten, daraus Meldungen zu machen, weil da war eigentlich nichts, also nichts, was der Nachrichtenwert gehabt hätte. Eine Ankündigung großer, neuer, toller Programme, außer sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir sind da ziemlich gut unterwegs und wir suchen den Kontakt zum Publikum und zu den Zuschauern und haben uns Änderungen ausgedacht mit stärkerer Zuschauerbeteiligung. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Und das wäre so meine erste Frage und dann wäre ich mal gespannt, was ich darauf für eine Antwort bekäme.
Ich hoffe, Sie bekommen die Gelegenheit dazu. Michael Hahnfeld, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Watzkeit.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das größte Verbrechen in der Krimi-Medienkritik diesen Monat ist die Tatsache, dass irgendjemand bei Arte der Meinung war, die Verfilmung von Thomas Stipschitz' Roman Uhudler-Verschwörung brauche unbedingt noch einen Übertitel. Und zwar Dorfkrimi. Grüße aus der Zielgruppen-Marketing-Hölle. Andererseits auch nur konsequent. Der erste Film mit Stipschitz-Inspektor Schiffkowitz, der im südlichen Burgenland ermittelt, der österreichischen Grenzregion zu Ungarn, hieß in Buchform und bei Erstausstrahlung im ORF auch noch Kopftuchmafia. Auf Arte dann Dorfkrimi, die tote Braut. Schade eigentlich. Denn es ist genau dieser schmale Grat, auf dem Stipschitz balanciert, der als Kabarettist bekannt geworden ist und seinen Kommissar selbst spielt. Seine Schiffkowitz-Fälle kommen im Gewand eines urigen Regionalkrimis daher. Sie sind auch streckenweise lustig. Im Kern geht es ihnen aber um recht beinharte Polizeiarbeit und die dunklen Geheimnisse, die gerade lauschige Örtchen wie Stienatz im Burgenland gerne verbergen. In der U-Hudler-Verschwörung kommt Kommissar Schiffkowitz an einen Tatort, an dem eigentlich alles ausgemacht scheint.
Was machen Sie eigentlich da? Das war ein Unfall.
Ja, was ist denn passiert?
Gergas-Unfall im Weinkeller. Das kommt in der Gegend leider öfter vor. Du brauchst nur vergessen, den Gergas-Ventilator einzustecken. Da sind schon ganze Familien gestorben. So romantisch so ein alter Weinkeller ist, mit Anfuß stehst du immer im Grab.
Schiffi, wie ihn seine Freunde nennen, jedoch ahnt, dass mit der ganzen Sache irgendwas nicht stimmt. Und obwohl sein Chef ihm immer wieder sagt, dass er sich besser um einen anderen Fall mit vermissten Hühnern kümmern soll, sozusagen schön an der Oberfläche des Dorfes bleiben, der U-Hudler-Fall lässt ihn nicht los. Immer weiter stochert er herum, erst bei der Familie des Toten, dann bei einem benachbarten Weinbauern.
Herr Schillinger, das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Alois Fabschitz, das war ja eher so mittel, ne?
Sagt wer?
Na, die Leute halt.
Ich und meine Familie, wir sind tief betroffen vom Tod vom Läusl. Wir waren seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Wir haben uns ja sogar einen Weinkeller miteinander teilt.
Also ich meine den Weinkeller, den Ihr Vater nach seinem Tod dem Fabschitz vererbt hat.
Genau, den meine ich.
Die Uniform ist dabei immer die gleiche übrigens. Schiebermütze und Trenchcoat. Ein Trenchcoat, der an einen anderen berühmten und von seinen Mitmenschen gerne unterschätzten Fernsehkommissar erinnert. Den Stipschitz auch als Inspiration genannt hat und der auch immer solche Sachen sagt.
Na, eine Frage fällt mir noch ein. Wo waren Sie vorgestern so um 9 am Abend?
Jesus, bin ich jetzt verdächtig auch noch?
Nein, es war ein Unfall. Mich darf es nur so interessieren.
Am Ende führen die Ermittlungen Schiffkowitz bis nach Rumänien und bringen eine wirklich ziemlich dunkle Geschichte ans Tageslicht. Die Leichtigkeit, die das Drehbuch von Stefan Hafner und Thomas Weingärtner und die Regie von Daniel Prochaska auf dem Weg dahin in die Geschichte bringen, geht nicht immer auf. Denn die zwischenmenschliche Satire sitzt und die überraschenden Gesangseinlagen besitzen einen absurden Charme. Aber zwischendurch wird es auch immer wieder so klamaukig, dass ich mich gefragt habe, ist das Label Dorfkrimi am Ende vielleicht doch gerechtfertigt? Die U-Hudler-Verschwörung ist noch bis 15. April in der Arte-Mediathek zu sehen. Einen Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt. Erzählt einem Freund davon, einer Freundin davon oder sogar Norbert Himmler selbst, wenn ihr ihm zufällig im Fahrstuhl begegnet. Und abonniert den Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Die nächste Folge von Läuft gibt es dann am 17. Februar. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.